Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten.
Dass Souveränität einen Preis hat und das müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Das heißt, man nimmt nicht die günstigste Lösung, man nimmt nicht die billigste Lösung bei der Hardware wie bei der Software, sondern man nimmt halt die Lösung, die am Ende auch Souveränität gewährleistet. Oft ist das nicht die günstigste, aber ich sage immer, die Kosten, die entstehen im Ernstfall, sind bei Weitem viel, viel höher als das, was man jetzt für einen vertrauenswürdigen Anbieter zahlen muss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast Tech und Trara, der wunderbaren Zusammenarbeit zwischen dem Common Grounds Forum und den Netzpiloten. Und ich habe eine Person dabei, die ich in beiden Rollen schon mal getroffen habe und jetzt auch endlich im Podcast hier begrüßen darf, und zwar Amon Zorn, einen der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der aktuellen Bundestagsfraktion der SPD. Erstmal herzlich willkommen an dich. Hi.
Hallo Daniel. Hallo.
Ja, und es ist wirklich schön, dass das geklappt hat. Wir saßen lange an der Terminfindung dran und haben es jetzt endlich geschafft, mal übereinzukommen. Und es ist wirklich total spannend, denn ich habe mal Amons Lebenslauf durchforstet und ich glaube, es gibt da einige spannende Themen zu besprechen, auch abseits der ganzen politischen Themen, für die wir heute aber auch einiges an Zeit eingeplant haben. Und deshalb würde ich vorschlagen, bevor wir mal so richtig in die Details gehen, ich habe gesehen, du hast in Deutschland, Frankreich und Italien studiert. Was hat es dir denn am besten gefallen? Wo war es am spannendsten? Auch so, wenn du die Bildungssysteme mal vergleichst.
Das ist eine gute Frage. Genau, ich würde dann noch ergänzen, dass ich auch in China studiert habe und würde dazu ergänzen, dass ich eine amerikanische Uni auch kennengelernt habe. Deswegen fünf oder vier verschiedene Systeme. Und würde sagen, am Ende die Mischung aus allen macht es eigentlich am besten. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das doch das deutsche System. Das deutsche Bildungssystem ist meines Erachtens erstklassig. Ich habe in Deutschland an der Uni Konstanz und an der Uni Halle studiert. Also eigentlich zwei normale Unis, wo ich aber eine sehr gute Ausbildung genießen durfte. Und was für mich eigentlich so ein Wow-Effekt war, nachdem ich anderthalb Jahre lang Politik und Verwaltungswissenschaft in Konstanz studiert habe und dann an einer amerikanischen Uni gegangen bin, an der Johns Hopkins University, um dort Economics zu studieren, hatte ich sehr viele Kurse, die ich bereits in Deutschland gemacht habe, wo ich festgestellt habe, dass ich eigentlich schon auf einem guten Stand war und mit anderen mithalten konnte, obwohl ich eigentlich kein VWL vorher studiert habe. Also, wir haben ein sehr gutes Bildungssystem und wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das das deutsche Bildungssystem.
Ja, und ich finde es ja so spannend, wenn meine Zahlen stimmen, bist du ja noch junge, 37 Jahre alt und hast ja trotzdem einiges studiert, aber trotzdem jede Menge Zeit gehabt, um noch in der Unternehmensberatung Erfahrung zu sammeln. Bevor Leute jetzt Panik kriegen, dass da jetzt wirklich nur Studium und Politik anstand, da war noch ganz viel dazwischen. Und deshalb fände ich ganz spannend, warum bist du dann trotzdem in die Politik gegangen?
Ja, nein, weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn es darum geht, das Leben der Menschen besser zu machen, wenn es darum geht, unsere Zukunft zu organisieren, dann ist Politik doch der Weg, wie es funktionieren sollte. Zumindest wie es am schnellsten und am effizientesten sein kann, wenn alles funktioniert. Und deswegen habe ich jahrelang als Unternehmensberater gearbeitet. Das hat mir Spaß gemacht. War eine tolle Tätigkeit, wo ich jeden Tag Herausforderungen hatte. Aber letztendlich kam da so ein Moment, wo ich für mich entschieden habe, dass ich einen Job ausüben will, wo ich einen größeren gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Da ich seit einer Weile politisch engagiert war, ehrenamtlich, habe ich mich dann 2020 entschieden, dass ich dann auch hauptamtlich Politik machen möchte und somit dann auch die Entscheidung für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.
Und ich würde da gerne noch mal kurz ins Detail gehen, weil ich ja immer wieder so diese Kritik höre, dass man sagt, oh, Leute aus der Politik, die waren von Anfang an immer nur in politischen Sphären unterwegs und du bist damit ja wirklich nicht unbedingt eine Ausnahme, aber zumindest ein sehr, sehr spannendes Beispiel dafür, dass es eben auch anders geht. Und deshalb fände ich mal spannend, von dir zu erfahren, was ist aus deiner Sicht ein Unterschied in deiner Arbeitsweise, wenn du jetzt an die politischen Diskussionen im Bundestag rangehst?
Das ist eine gute Frage und ich will das ich habe da natürlich kein Alleinstellungsmerkmal, weil wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Bereichen kamen, die irgendwie Krankenpflegerin waren, die bei den Gewerkschaften waren, die vielleicht auch in der Wirtschaft gearbeitet haben. Also der Deutsche Bundestag hat sich auch in seine berufliche Vielfalt weiterentwickelt. Aber für mich persönlich stelle ich immer fest, in der Unternehmensberatung gearbeitet zu haben, Unternehmen kennengelernt zu haben. Also ich war 6 Jahre lang unterwegs in der Pharmabranche, in der Automotive-Branche, in der Chemiebranche, also sehr viele Unternehmen kennengelernt und somit dann auch weiß ich, wie die Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen aufgebaut sind, wie das intern funktioniert. Das ist dann immer ein Mehrwert, wenn man Politik machen will und vor allem, wenn man Wirtschaftspolitik macht. Und darüber hinaus, was ich, glaube ich, auch gelernt habe in der Beratung, ist dann innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Informationen zu verarbeiten und zu strukturieren und dann für sich einen strategischen Plan zu machen, wie man Themen angeht. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig hilft, weil wie du dir vorstellen kannst, hat man als Politiker sehr, sehr viele Informationen, die einem zur Verfügung stehen. Und man hat oft einen Zeitdruck und muss schnell eine gute Entscheidung treffen und dann wissen, wie man Infos strukturiert, wie man das organisiert und wie man dann am Ende einen Schwerpunkt setzt, ist etwas, was mich wahnsinnig hilft.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich muss sagen, ich glaube, viele Leute unterschätzen ja auch, wie viel es dann doch darum geht, so diese Entscheidungskompetenz und so diese Informationskompetenz auch zu entwickeln, weil ich das Gefühl habe, viele Leute denken, man muss immer der perfekte Experte in den jeweiligen Themenbereichen sein, für die man dann die politischen Entscheidungen trifft. Aber am Ende ist es dann doch eine Frage davon, wie man mit dieser Informationsflut umgeht und wie man darauf dann zielgerichtete Entscheidungsprozesse entwickelt. Und ich finde, das sollte man auch viel häufiger im Diskurs mal erwähnen. Wenn wir jetzt aber auch auf die Inhalte schauen, du hast ja auch schon in der Beratung dich sehr, sehr viel mit Digitalisierungsthemen beschäftigt und mit Modernisierungsthemen. Jetzt machst du das Gleiche aber in der Politik und hast ja auch diese thematischen Schwerpunkte wie eben Digitalpolitik und Staatsmodernisierung. Und wenn ich da mal so einen kleinen Blick in die Vergangenheit wage, wir hatten mit dem Common Grounds Forum und wir hatten noch einen Partner der Stiftung Mercator und Politik Digital einen kleinen Wahlcheck gemacht zu dem, was die SPD geplant hat. Und da ging es ja wirklich darum zu sagen, ne, dass Deutschland bis 2030 digitale Infrastruktur auf Weltniveau anstrebt. Und ich würde vorschlagen, wir können noch mal so einen kleinen Check machen, wie das denn jetzt in der Praxis aussieht. Wichtig wäre mir dabei, wir sind ja in einem Podcast, da kann man ja auch sehr offen drüber reden.
Ja.
Sprechen. Wir können über die positiven wie die negativen Seiten sprechen, über das, was vielleicht auch noch nicht so gut läuft, genauso wie über das, was auch schon zu Recht dann geklappt hat. Und der erste Block, den ich mir dafür rausgepickt habe, ist mal so Digital- und Bildungspolitik. Und wenn wir jetzt mal aufs letzte Jahr da zurückblicken, wäre jetzt meine Frage, was konntet ihr denn umsetzen in dem Bereich und wo gab es Schwierigkeiten, was steht vielleicht noch an? Einfach gerne mal ein kleiner erster Überblick.
Ja, das ist natürlich sehr ungünstig gewählt, weil du mit einem Bundespolitiker sprichst und bekannterweise ist ja Digitalpolitik, ist ja Bildungspolitik Sache der Länder. Deswegen ist da auch unser Track Record gar nicht so groß, weil ich das ja nicht federführend mache. Aber was man schon sagen kann, der Digitalpakt, der ja auf den Weg gebracht wurde, wurde verlängert. Digitalpakt 2.0, worum geht es da? Es geht darum, dass der Bund Länder finanziell dabei unterstützt und Kommunen dabei unterstützt, die Schulen zu modernisieren und digitaler aufzustellen mit Hinblick auf Infrastruktur. Da gibt es Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, um dafür zu sorgen, dass wir in Sachen digitale Infrastruktur auch einen Schritt nach vorne machen. Zweitens, etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin, das haben wir in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht, das Startchancenprogramm. Da bin ich sehr stolz drauf, weil ich da auch mitarbeiten durfte und weil das ein Paradigmenwechsel war. Wir hatten bis jetzt immer in der Bund-Länder-Zusammenarbeit in Sachen Finanzierung, hatten wir immer mit dem Königsteiner Schlüssel gearbeitet, wo mehr oder weniger Mittel mit der Gießkanne verteilt werden. Und dann beim Startchancenprogramm haben wir bewusst eine Abkehr davon gemacht und haben gesagt, es kommt darauf an, dass wir die Kommunen, die Region, die Stadtteile mit den größten Herausforderungen auch finanziell am stärksten unterstützen. Das Startchancenprogramm sieht finanzielle Mittel vor für Schulen in sozial angespannten Stadtteile, sozial benachteiligte Stadtteile. Und da geht es darum, dass man mit den Geldern nicht nur die Schulen sanieren kann. Ich komme aus Frankfurt und da gibt es sehr viele Schulen leider in einer wohlhabenden Stadt wie Frankfurt, die nicht so gut aussehen, wo man ungern reingeht, wo man sich nicht traut, auf Toilette zu gehen. Und deswegen hat der Bund mit dem Startchancenprogramm Gelder zur Verfügung gestellt, um diese Schulen zu sanieren, zu modernisieren. Aber auch, und das habe ich immer wieder in Gesprächen mit Elternbeiräte, mit Lehrkräften, mit Schülerinnen und Schülern gehabt, wo sie sagen, wir haben hier vor Ort gewisse Programme, gewisse Ideen, gewisse Kurse, die wir anbieten können, und wir wissen, das kommt gut an. Das entspricht den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und das passt auch ganz gut zu das, was wir tagtäglich erleben. Aber das passt nicht ganz zu den Lehrplänen, die wir haben, und das ist sehr bürokratisch und oft gibt es keine Finanzierung dafür. Beispielsweise ein Kochkurs nachmittags, beispielsweise Coden für Kinder, beispielsweise sichere Heimwege oder Sicherheit auf dem Weg zum Schulgebäude. Da gibt es sehr, sehr viel, was vor Ort entsteht. Und mit dem Startchancenprogramm geben wir die Möglichkeit, das zu finanzieren, weil das kann ja sein, dass es oft daran scheitert, dass man keine Mittel hat und einem externen Lehrer oder eine externe Person dafür einzustellen. Und wir geben Mittel dafür, um dafür zu sorgen, dass solche Kurse, die direkt vor Ort entwickelt werden, auch weiterhin finanzieren können. Also lange Rede kurz, das sind zwei Programme, die wir fortführen, auch jetzt mit der neuen Koalition, wo ich ziemlich froh bin, dass es die gibt und wo ich sicher bin, dass sie einen Beitrag leisten. Etwas, was wir noch anpacken müssen, im Bereich Digitalisierung und Bildung, das war ja deine Frage, ist das Thema Kompetenzoffensive, KI oder digitale Kompetenzoffensive, die wir auch im Koalitionsvertrag verankert haben. Ich finde, das ist ein Thema, wo wir gesamtgesellschaftlich noch einen Riesenweg vor uns haben, nämlich die Frage, welche Digitalkompetenzen verfügt eigentlich jeder Staatsbürger, jeder Staatsbürgerin, unabhängig von der Lebensrealität, unabhängig von der Lebenssituation, die Person gerade hat. Und da haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das treiben wollen, dass wir eine Kompetenzoffensive starten wollen. Und das ist auch ein Herzensprojekt. Ich habe in den Koalitionsverhandlungen dafür gesorgt, dass es da reinkommt. Und es ist das, was wir noch umsetzen müssen.
Ja, ich finde es total spannend, dass du auch so dieses Thema von so anderen Lehrangeboten wie den Kochkursen ansprichst, weil ich sowas selber tatsächlich auch anbiete über den Abenteuer Regenwald e.V. und hat selber am eigenen Leib miterlebt, wie schwierig es ist, Finanzierung in diesem Jahr aufzutreiben, weil überall das Geld zusammengekürzt wird. Und wir auch eigentlich so wirklich mit Kindern so Handys auseinanderbauen und mal realisieren, wie schwierig es heutzutage ist, etwas zu reparieren, was so viele wertvolle Metalle enthält. Also ich kann total nachvollziehen, was du sagst, und finde schön, wie viele Angebote es mittlerweile gibt, die das auch sehr viel kostengünstiger hinkriegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Live-Teachers denke, ich weiß nicht, ob du von denen mal gehört hast, darüber können ja Schulen auch problemlos Leute aus der Praxis, die über ihre Lebenserfahrung und über ihr Lebenswissen erzählen, kostenlos an Schulen bringen und damit zumindest ohne Workshop-Charakter, aber zumindest mit diesem Austausch mal Wissen außerhalb des Lehrplans reinholen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Was ich aber bei den ganzen Maßnahmen, die du so aufgezählt hast, super zentral finde, ist natürlich die Frage, was davon klingt jetzt im Koalitionsvertrag und wenn man es auch in den Medien diskutiert, erstmal total sinnvoll, wie zum Beispiel zum Digitalpakt, ist in der Umsetzung dann aber doch sehr kompliziert. Du hattest ja eben auch schon angesprochen, weil man eben diese Bund-Länder-Diskrepanz hat, etc.
Ja, ich würde sagen, alle Themen, also der gesamte Bildungsbereich, das hast du sehr gut gewählt, weil das zeigt halt auch die Komplexität und zeigt auch, warum einiges manchmal ein bisschen länger dauert oder nicht so gut ankommt. Wir haben jedes Mal, wo es eine geteilte Zuständigkeit gibt zwischen Bund, Land und wo die Kommunen noch eine Rolle spielen, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, erstmal einen Konsens zu finden. Dann gibt es sehr viele Abstimmungsprobleme, dann ist es oft bürokratisch. Deswegen kann ich sagen, ob das jetzt beim Thema Modernisierungsagenda Bund und föderal ist, was erstmal mit Bildung nichts zu tun hat, sondern wo es darum geht, Verwaltungsleistungen zu reduzieren, zu vereinfachen, Bürokratie abzubauen, Digitalleistungen anzubieten. Das war schon etwas, wo wir sehr viel Abstimmung gebraucht haben. Aber auch beim Digitalpakt oder auch beim Startchancenprogramm erlebe ich das schon noch oft, dass ich an Schulen hier vor Ort unterwegs bin, mit der Schulleitung spreche und sie berichten mir davon, wie kompliziert das ist oder wie bürokratisch das ist, gewisse Anträge zu stellen, um an den Mittel ranzukommen. Deswegen will ich schon eine ehrliche Analyse geben. Wenn man mich fragt, warum wir uns so schwer tun bei Sachen Digitalisierung, habe ich drei Antworten drauf. Einmal das Thema Mentalität. Also wir sind schon als Bundesrepublik Deutschland ein Land der Tüftler und Denker und ein Land der Menschen, die immer alles bis zur Präzision machen wollen, alles 100% bis zur Perfektion machen wollen. Und das kommt natürlich beim Thema Digitalisierung passt das nicht so gut, weil da geht es darum, schnell innovativ zu sein, auch Fehlern zu machen und daraus zu lernen. Thema Nummer zwei würde ich sagen, das ist unser Föderalismus. Ich finde, der Föderalismus hat sehr, sehr viele Stärken, aber bei transformativen Prozessen kommt er an seine Grenzen und das erleben wir tagtäglich. Naja, und drittens würde ich schon sagen, jenseits der Mentalität und jenseits der des Föderalismus würde ich schon noch sagen, dass wir beim Thema Datenschutz eine andere Kultur brauchen, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir auch die Chancen von Datennutzung gegenüberstellen und am Ende uns für eine gute Balance entscheiden.
Ja, also deine Beobachtung mit dem Föderalismus teile ich auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt auch letzte Woche ein sehr spannendes Gespräch mit Markus Kottmann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der ist ja der Geschäftsführer des NRW Talentzentrums, einer wunderbaren Organisation, die auch staatlich getragen ist in NRW, die dazu führt, dass eben an vielen Brennpunktschulen auch junge Menschen ihre Talente erstmal entdecken, identifizieren und dann auch in der Regel in Stipendien umwandeln können. Also wirklich toll, Lebensrealitäten neu geschrieben werden. Und wo ich mir auch denke, das sind so tolle Beispiele aus einzelnen Bundesländern, die man so schön bundesweit ausrollen könnte, aber wo irgendwie dieser Wissens- und Best-Practice-Transfer fehlt. Und ich finde es echt total spannend und ich glaube, da teilen sich ja auch viele Bundespolitiker diese Meinung, dass man da eigentlich so viel mehr draus machen könnte und sogar wenn man den Föderalismus aufrechterhält, zumindest schaut, dass da irgendwie dieser Wissenstransfer auch wirklich in Praxismaßnahmen umgesetzt wird. Also ja, total spannend. Ich hatte eben schon quasi so deine Meinung als Privatperson damit ja schon ein bisschen rausgehört, deshalb würde ich da gerne anknüpfen, denn es gibt natürlich viele Themen, wo du nicht unbedingt direkten Einfluss drauf hast, aber trotzdem eine Perspektive. Und da würde ich mich zum Beispiel mal fragen, was hältst du denn von einem Pflichtfach Informatik, wenn man das zum Beispiel bundesweit ausrollen würde? Findest du das gut oder schlecht?
Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Absolut. Ich finde, dass sich die Welt, in der wir leben, sich rasant verändert hat und weiterentwickelt hat. Und unsere Lehrpläne, unsere Schulpläne haben sich nicht in derselben Geschwindigkeit verändert. Das geht auch nicht per Definition, sonst müssen wir auch jedes Jahr wieder die Lehrpläne aktualisieren oder alle 2-3 Jahren. Aber ich glaube schon, dass wir, wenn ich jetzt schaue, was in der Schule teilweise beigebracht wird, dann ist es ein minimaler Unterschied zu das, was ich damals in der Schule gemacht habe. Und ich bin seit 2007 aus der Schule raus. Und deswegen finde ich schon, geht es darum, die Lehrpläne weiterzuentwickeln. Und so wie ich die Welt heute sehe, so wie ich die Welt heute verstehe, würde ich sagen, in Zukunft kommt es darauf an, dass jeder über gewisse Grundkenntnisse, Grundkompetenzen im Bereich der Digitalisierung verfügt. Und dazu gehört auch ein kritischer Umgang mit modernen Technologien. Also man braucht ein Verständnis, nicht jeder muss ein Programmierer werden, darum geht es überhaupt nicht, aber ein Grundverständnis darüber und aber auch die Stärken und Grenzen von Technologien zu wissen und einordnen zu können. Ich glaube, das würde uns wesentlich gut tun, wenn wir ein Fach Informatik hätten. Und damit verbunden auch die ethischen Dimensionen der Digitalisierung. Das fände ich auch wichtig. Und wenn es uns gelingt, dann wären unsere Kinder auf eine Welt von morgen und übermorgen sehr gut vorbereitet.
Ich würde auch mal eine bisschen böse Anschlussfrage stellen, denn ich habe das Gefühl, der Konsens ist ja auch ein bisschen, dass wir den Kindern nicht noch mehr zumuten wollen. Das heißt, wenn man an der einen Stelle etwas ergänzt, müsste man an einer anderen Stelle auch wieder etwas wegnehmen. Wo würdest du da ansetzen? Also wir müssen jetzt auch gar nicht sagen, oh, man muss jetzt ein Schulfach streichen, aber wo kann man vielleicht was reduzieren, weil es in der jetzigen Zeit weniger Priorität sein muss?
Ich will gar kein Schulfach aussuchen, sondern ich will hinterfragen, inwiefern unser Schulkonzept, die Art und Weise, wie wir Inhalte beibringen, ob das schon immer super funktioniert hat. Ja, ich glaube, hat insgesamt funktioniert, aber wäre da mehr rauszuholen, hätten wir in der Didaktik, in der Methodik, in der Art und Weise, wie die Klassenräume sind, was die Infrastruktur angeht, was die persönliche Betreuung angeht. Also deswegen glaube ich schon, dass man das auch kritisch hinterfragen muss. Aber jetzt, für die Zeit, wo wir gerade leben, glaube ich nicht, dass es ein Ansatz ist, der passt, sondern dass man grundsätzlich eine Schulreform braucht, grundsätzlich eine Bildungsreform braucht, wo man eine Methodik findet, eine Didaktik findet, wo Kinder ihre Stärken erkennen, wo sie gefördert werden, sie unterstützt werden, wo man auf die individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Und das ist meines Erachtens auch die Grundlage dafür, dass es gut wird. Natürlich geht es auch um eine Finanzierung. Das ist auch eine Frage der Finanzierung. Aber unser Schulsystem ist dringend reformbedürftig. Und ein Land, was keine Ressourcen hat, was keine natürlichen Ressourcen hat, ist darauf angewiesen, dass wir eine gute Infrastruktur haben und dass wir auch gute Talente haben, gute Menschen haben, die gut ausgebildet sind und gut qualifiziert sind. Deswegen finde ich, müssen wir da mehr investieren.
Finde ich eine sehr schöne Antwort, weil mich das auch daran erinnert, wie viele Schulen es ja mittlerweile gibt, die, auch wenn sie teilweise versuchen, sich um die Gesetze da ein bisschen rumzumogeln, um diese Freiheit zu erhalten, ja wirklich viele innovative Ansätze fahren mit spannenden digitalen Lernmethoden. Also wenn ich jetzt an die Alemannschule in Wutöschingen denke, die ja auch ein ganz anderes Schulkonzept fahren, finde ich total spannend. Und einen dieser Innovatoren hatten wir auch vor kurzem mal im Podcast, Gerd Mengel. Der hatte ja auch nochmal den Ansatz zu sagen, okay, wir haben digitale Endgeräte an Schulen, aber eben die, die wir den Kindern zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig haben wir auch eine Art von Handyverbot mit einem Handytresor in jedem Klassenzimmer. Mhm. Und das fände ich auch mal spannend zu hören. Wie stehst du denn zu sowas? Findest du solche Maßnahmen sinnvoll? Wie würdest du es anders machen?
Ja, das kann durchaus sinnvoll sein. Ja, habe da keine abschließende Meinung dazu, aber tendiere dazu zu sagen, alle Studien zeigen das ja, dass die Nutzung von Handys und mobile Endgeräte negative Konsequenzen hat, negative Folgen hat für die Konzentration. Und es gibt auch viele Schulen, die das jetzt schon machen, ja, auch bei mir hier in Frankfurt, wo Schülerinnen und Schüler ankommen und die Handys abgeben. Und dann können sie sich in den Unterricht auf das konzentrieren, was da behandelt wird. Und in den Schulpausen kriegen die ihr Handy wieder zurück. Halte ich für ein absoluter gangbarer Weg und der auch zumutbar ist. Also man muss natürlich mal aufpassen, dass man der jungen Generation nicht immer dafür in Geisel nimmt, die Probleme des gesamten Landes zu lösen. Aber das halte ich auch für absolut machbar und auch zumutbar jungen Menschen gegenüber. Und wie gesagt, das geht ja nur für die Unterrichtszeit, deswegen halte ich das für einen richtigen Ansatz. Beim Thema Social Media Verbot ab einem bestimmten Alter, da habe ich eine andere Meinung. Aber wenn es darum geht, in der Schule, im Bildungsraum dafür zu sorgen, dass man eine größtmögliche Konzentration erzielen kann, ist es eine Maßnahme, die durchaus gut ist.
Ja, Social Media Verbot ist ja ein perfektes Stichwort. Wir haben ja mit Australien gerade einen sehr, sehr präsenten Fall, wo mal die ersten Beobachtungen gemacht werden, wie sowas dann in der Praxis abläuft. Und ich glaube, noch ist ja noch gar nicht alles klar, was das so an Rattenschwanz mit sich zieht. Es ist aber trotzdem spannend schon zu diskutieren, wie sinnvoll das auch für andere Länder wäre oder ob das vielleicht auch gar nicht der richtige Weg ist. Du hattest gesagt, du hast eine andere Meinung dazu. Was ist denn deine Position?
Ja, Social Media Verbot für Jugendliche, das halte ich für eine Scheinlösung. So sehr ich dann auch die Hintergründe verstehe, den Bedarf verstehe und auch diejenigen, die das treiben, machen das ja aus guten Gründen. Das verstehe ich absolut. Aber ich warne nur davor, Lösungen zu nehmen und glauben, dass es am Ende das Problem löst. Jeder 16-Jähriger, jeder 14-Jähriger kann mit dem Social-Media-Verbot in Deutschland kann problemlos nach wie vor immer noch auf Social Media unterwegs sein. Also ich muss mich dann auch mal wieder die Frage der Durchsetzung. Schaffe ich das denn wirklich, das durchzusetzen? Und da würde ich sagen, nein. Und da kann man darüber reden, ob man über die ID-Wallet es schafft, dann eine Authentifizierung durchzuführen und dann weiß man, wie alt die Person ist und dann ist es auf das Handy geblockt. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ich würde sagen, das Thema ist so komplex und vielseitig, dass es dann auch von mehreren Stellen angegangen werden muss. Erstens, wir müssen dafür sorgen, dass die Social-Media-Plattformen jugendfreundlicher werden und dass sie diskriminierungsfreier werden, dass es zum Ort wird, wo man sich gerne aufhält und wo es nicht Risiken gibt. Und da hat die Europäische Kommission ein paar Gesetze vorgelegt, die gut sind. Dort, wo wir besser werden müssen, das ist die Frage der Umsetzung, die Frage der Durchsetzung. Also wir müssen die Plattform von TikTok über Instagram, Facebook, Twitter und wie sie alle heißen, wir müssen sie zwingen, in Europa dafür zu sorgen, dass es eine gute Plattform wird, wo man sich gerne aufhält. Und es funktioniert ja. Wenn man sich TikTok in China anschaut, dann ist es eine Plattform, wo Eltern ihre Kinder gerne dort unterwegs sehen. Warum? Weil sie täglich mit Inhalten konfrontiert werden, die sogar gut sind für die Schule schon und für die persönliche Entwicklung. Warum? Weil ByteDance, der TikTok-Besitzer, weiß ganz genau, ich habe kein Interesse daran, mich mit der chinesischen kommunistischen Partei anzulegen. Sonst wird meine Plattform hier platt gemacht. Und ich glaube, so ähnlich müssen wir das in Deutschland, in Europa machen. Ganz klare, harte Regeln für Tech-Unternehmen, für Social-Media-Betreiber und denen sagen, im Zweifel sind wir bereit, euch vollkommen zu sperren und den gesamten europäischen Binnenmarkt für euch zu schließen, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass es jugendfrei, dass es dort gut zugeht für unseren Kindern und Jugendlichen. Das wäre eher mein Ansatz. Und da gibt es noch viele andere Maßnahmen. Man kann dann auch über Kompetenzen reden, man kann dann auch über Umgang. Aber ich finde, das ist die Kernfrage und die lässt sich politisch auch lösen.
Ja, ich muss auch sagen, das ist jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele junge Menschen, zumindest in meiner Generation, auch so einen gewissen Umgang mit Social Media gefunden haben und auch stärker anfangen, sich da selber zu reglementieren als ältere Generationen, die gar nicht so lange schon mit Social Media aufgewachsen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Generation Alpha ist, ob die sich da noch schwer tun oder ob das bei denen auch früher anfängt, aber ich habe das Gefühl, in vielen Bereichen gibt es zumindest schon eher den Trend, dass die Leute lernen und erwachsen werden in der Hinsicht, wie sie mit Social Media umgehen können. Deshalb finde ich deine Perspektive total spannend und auch, dass du den Blick nach China wagst, weil ich glaube, dass viele, vor allem im digitalpolitischen Bereich, ja immer erstmal sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, auch sich aus China was abzuschauen. Ich aber eben auch diese Ambiguitätstoleranz total wichtig finde, dass man eben gleichzeitig sagen kann, es ist an sich problematisch, wenn ein Staat sehr, sehr viele Repressalien anwendet, um Wirtschaft und Gesellschaft klar zu formen, aber man ja gleichzeitig daraus trotzdem spannende Gesetzespakete ableiten kann und schauen kann, was für eine Wirkung sie auf den jeweiligen Markt haben, wie eben bei Social Media war das vor. Also total interessant. Ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr stark interessiert und wo du ja auch selber tief drin warst, weil du ja auch in, ich weiß gerade nicht, wie der genaue Name davon war, aber du hast dich auch in der Kommission für Nachhaltigkeitsthemen im Bundestag eingebracht. Ich habe den ganz genauen Namen.
Beirat für nachhaltige Entwicklung.
Genau, der Beirat für nachhaltige Entwicklung. Dankeschön, genau, den hatte ich eben noch kurz nachrecherchiert. Und das ist auch das Thema, was mich beim Common Grounds Forum immer sehr beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch an uns erinnerst. Wir hatten ja dadurch den ersten Kontaktpunkt damals und beim Digitalgipfel unsere Forderungen eingebracht. Und genau, sehr, sehr schön. Und vor allem im Thema KI ist das ja wirklich eine drängende Frage geworden. Und deshalb wäre erstmal so meine Frage generell, wenn wir auf das Thema gucken. Gibt es eine Art von Klimamüdigkeit derzeit in der Gesellschaft? Und wie würdest du sie derzeit beschreiben?
Das weiß ich gar nicht. Zumindest ist scheint das Thema gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, der öffentlichen Debatte nicht mehr so zu dominieren. Ich weiß aber auch, dass es kein guter Indikator ist für die Bedeutung von Themen. Ich glaube, dass in der Öffentlichkeit gibt es immer wieder Themen, die aufpoppen und dann sehr heiß diskutiert werden und dann verschwinden sie vollkommen. Deswegen würde ich mich nicht unbedingt dran orientieren. Ein guter Politiker orientiert sich nicht an die Themen, die gerade populär sind, sondern hat eine Agenda, hat eine Vorstellung, was er umsetzen will und sorgt dafür bestenfalls, dass Menschen das gar nicht merken und das Themen gar nicht aufpoppen, weil sie schon vorher erledigt wurden. Oder wenn sie aufpoppen, dann liegen schon Lösungen da und man ist gerade dabei, das umzusetzen. Deswegen würde ich sagen, ja, das ist vielleicht nicht mehr so en vogue, wie es vor 5 Jahren der Fall war, aber das ist nach wie vor absolut relevant.
Und ich muss sagen, bei der ganzen Debatte denke ich vor allem an das Thema Energieverbrauch, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem in unserem Wirtschaftsministerium sich der Wind ja sehr stark gedreht hat. Es geht jetzt immer mehr um Gaskraftwerke, um den Energieverbrauch der nächsten Jahre zu sichern. Wenn man konkret aufs Thema KI schaut, hört man ja auch immer mehr von so Mikro- und Mini-Atomkraftwerken von Microsoft und Co., die sie sich gerade konzipieren. Was ist deine Perspektive darauf? Lässt sich dieser gesteigerte Energieverbrauch mit erneuerbaren Energien decken?
Ja, der lässt sich mit erneuerbaren Energien decken, wenn man die Energiewende konsequent vorantreibt. Und das ist ja genau, was wir auch als SPD machen wollen. Deswegen ist es auch richtig, dass wir an den Erneuerbaren festhalten. Aber das ist auch richtig, dass wir jetzt mit der Gaskraftwerkstrategie, mit der Kraftwerkstrategie, die wir auf den Weg gebracht haben, auch dafür sorgen, dass wir die Versorgungssicherheit gewährleisten. Weil, wenn du so willst, in Sachen Energiepolitik habe ich einen Dreiklang, der mir wichtig ist, und alle drei Faktoren haben eine Daseinsberechtigung. Und man sollte aus meiner Sicht nicht auf eins dieser drei verzichten. Einmal das Thema Versorgungssicherheit. Energie muss zur Verfügung stehen für die Unternehmen, für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sonst kriegst du ein Problem, ja, entweder wirtschaftlich oder gesellschaftlich oder sozial. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich bleib dabei. Klimaschutz ist mir wichtig, ist uns wichtig. Wir wollen die Energiewende vorantreiben, deswegen gehört das dazu. Und drittens Bezahlbarkeit. Wenn Energie nicht bezahlbar ist, dann ist es natürlich auch für viele Menschen ein Problem. Und deswegen finde ich, braucht man Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Und bei den Gaskraftwerken, die wir bauen werden, geht es darum, dass wir diese Versorgungssicherheit gewährleisten wollen, gewährleisten müssen, dass wir die Dunkelflauten, die mal existieren können, auch ein Stück weit stärker unter Kontrolle kriegen müssen. Und deswegen halte ich das für den richtigen Weg. Und wenn man davon ausgeht, dass es mit der Digitalisierung weitergehen wird, dann werden wir in den nächsten Jahren einen hohen Strom- und Energiebedarf haben. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir jetzt auf Gaskraftwerke setzen. Aber die müssen natürlich H2-ready sein, weil wir bauen jetzt eine Infrastruktur für die nächsten 20, 30 Jahren. Und die Vorstellung, dass wir lauter Gaskraftwerke bauen, die jetzt nicht H2-ready sind, wäre ja nicht nur ökologisch nicht sinnvoll, sondern auch ökonomisch eine Fehlinvestition. Deswegen werden diese Gaskraftwerke H2-ready sein, um dafür zu sorgen, dass wir dann den Hochlauf von Wasserstoff irgendwann mal haben. Und dann ist es auch die Wasserstoffinfrastruktur, die wir brauchen, um unseren Energiebedarf zu decken und somit dann auch nachhaltig zu sein.
Ja, ich finde es total spannend, dass du da gerade so ins Detail gehst, weil ich ja nebenbei auch noch einen Hut als Nachhaltigkeitsjournalist habe, der vor allem auch viel in der Energiebranche unterwegs ist. Und was mich, also ich war letztes Jahr im Sommer auf dem BDW-Kongress, da hat Frau Reiche ja auch ganz stark davon geschwärmt, welche Kraftwerke sie bauen möchte, aber mir konnte immer niemand die Frage beantworten, ob denn jemals durchgerechnet wurde, wie unterschiedlich das CO2-Budget der jeweiligen Szenarien denn wären, weil es wurde ja immer über die Kostenersparnis gesprochen. Über die Versorgungssicherheit gesprochen, aber es gab nie mal so eine Gegenüberstellung davon, welcher Emissionspfad wie viel Emission am Ende verbraucht. Ich weiß nicht, war das in der gesamten Debatte intern bei euch jemals Diskussion?
Muss ich mal nachdenken. Ich habe die Details jetzt nicht. Muss ich mal nachdenken. Aber es ist wichtig, dass wir diese Gaskraftwerke als Brückentechnologie verstehen. Ne? Also und übrigens, Habeck hatte das genauso vor. Also wir machen, also definitiv, Robert Habeck in der Ampel, ja. Das ist genau diesen Weg, den wir führen. Und ich halte den auch für notwendig, weil wie gesagt, sonst kriegst du bei der Versorgungssicherheit ein Thema, sonst kriegst du bei der Bezahlbarkeit ein Thema. Deswegen ist es wichtig, dass wir das als Brückentechnologie verstehen. Was die Ministerin oft nicht erwähnt hat und wo sie dann nicht so dabei war. Sie hat am Anfang von mindestens 20 Gigawatt gesprochen. Obwohl wir gesagt haben, bis zu, und das halten wir ein, wir sind weit von den 20. Und das Thema H2-Ready hat sie oft nicht so erwähnt, aber jetzt sind wir so weit, dass es jetzt auch in der Gaskraftwerkstrategie der Bundesregierung drinsteht, auch von Brüssel so genehmigt wurde, dass sie H2-Ready sein müssen. Weil das macht nochmal deutlich, dass es eigentlich eine Brückentechnologie ist und dass das Ziel schon ist, Wasserstoff, grüner Wasserstoff entsprechend zu produzieren.
Ja, also das fände ich auf jeden Fall mal super interessant, falls da intern irgendwelche Zahlen vorliegen oder man die mal anfordern könnte, wäre das super wertvoll, denn wenn man zum Beispiel nach Griechenland schaut, die sind ja dieses Jahr dabei, komplett aus der Kohle auszusteigen, sind dabei aber auch ganz stark auf Gas umgestiegen und wenn man sich jetzt mal den Strommix und die Emissionen pro Kilowattstunde in Griechenland anschaut im Vergleich zu Deutschland, sind die jetzt gar nicht so viel geringer. Also klar, es ist da ja auch nur erstmal eine Brückentechnologie, aber ich fand es einfach mal total spannend, weil man ja immer davon spricht, wie schmutzig die Kohle in Deutschland ist, die wir noch verfeuern. Und dann andere Länder, in denen die Kohle ersetzt wurde durch Gas, an sich immer noch nicht den idealen Strommix haben. Also wenn ihr da mal Zahlen habt, total gerne teilen. Das wäre super interessant. Das können wir dann auch in die Shownotes packen. Ansonsten würde ich mal wieder ein bisschen umschwenken, denn es gibt ja noch das große Thema der Verwaltungsdigitalisierung des neuen Digitalministeriums und dieser generellen Staatsmodernisierung. Und da fände ich mal von dir spannend zu wissen, was aus deiner Sicht drei Dinge sind, die Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland am liebsten sofort digital lösen würden. Wo sind aus deiner Sicht die Bedarfe?
Das würde ich mir nicht anmaßen, für die Bürgerinnen und Bürger zu beantworten, weil jeder auch eine andere Lebensrealität hat. Ne? Also der eine, der beispielsweise studiert und BAföG bekommen, hätte gerne die Möglichkeit, seinen BAföG-Antrag schnell, unkompliziert digital zu machen. Die eine, die ein Kind bekommt, und eine Familie, die ein Kind bekommt, will vielleicht dafür sorgen, dass alles. Also deswegen würde ich sagen, es gibt so viele Lebenssituationen, Lebensperspektiven, und das ist genau, was wir ja mit der Modernisierungsagenda Bund und föderal auch machen, sich alle möglichen Leistungen anzuschauen und zu schauen, wie man den digitalisieren kann, wie man die streamlinen kann. Das Zielbild ist klar. Das Zielbild ist in Zukunft, ich als Staatsbürger habe meine Daten irgendwann mal angegeben in irgendeine Plattform, um bestimmte Leistungen zu beantragen, und dann hat sie der Staat. Und wenn ich am Ende jetzt beim Wohnmeldeamt bin, muss ich nicht die Daten komplett neu angeben. Wenn ich jetzt dann rübergehe und ich beantrage meinen Führerschein oder bei der Kfz-Stelle, dann muss ich das nicht neu angeben. Also viel Arbeit zu sparen, viel Ärger zu sparen für die Verwaltung, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, indem sie eine Art One-Stop-Shop haben, wo sie ihre Daten einmal angegeben haben und das dann intern zwischen den verschiedenen Behörden so geteilt wird. Man kann sogar weitergehen. Die nächste Stufe wäre dann ein Staat, der proaktiv auf Menschen zugeht, der sagt, das ist basierend auf allen Daten, die wir von dir haben, ist das deine Steuererklärung für das Jahr, wir haben jetzt für das Jahr 25 wäre das dann, das wäre deine Steuererklärung, gibt es noch etwas, was du ändern willst und so weiter und so fort. By the way, wir empfehlen, dass du dir das nochmal anschaust, weil wir annehmen, weil du studierst, ich weiß nicht, ob du jetzt noch studierst, dass du,
so halb,
genau, genau, also ein Staat, der basierend auf Daten, die er hat, die existieren, die Bürgerinnen und Bürger schon mehrfach angegeben haben, er schafft am Ende zielgenau für jeden eine Verwaltungsleistung zu erbringen, so dass es mit minimal Aufwand verbunden ist und maximal Ertrag. Oder du wohnst in der Stadt Hamburg, ich nehme mal als Beispiel, dein Einkommen liegt hier, deswegen basierend auf unsere Daten können wir davon ausgehen, dass du berechtigt bist für Wohngeld, dass du Wohngeld berechtigt bist. Das ist das, was wir errechnet haben. Stimmt das denn mit deinen Daten? Aktualisiere das und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das, worauf wir hinarbeiten. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist das Zielbild, was wir in Sachen Staatsmodernisierung und Digitalisierung erreichen.
Ich muss sagen, das finde ich eine total schöne Vision, weil wenn ich mir anschaue, wie viele Fördertöpfe es gibt, die an sich bereit stünden, aber wie wenige Menschen sie dann tatsächlich abrufen und wie viel Geld dann ungenutzt bleibt, man aber dann die großen Schlagzeilen davon liest, dass das Geld da wäre. Also aus meiner Sicht ein total schönes Zielbild, finde ich sehr schön, wie anschaulich du das gerade erklärt hast. Was sind denn da gerade noch die Hürden? Woran scheitert es derzeit noch? Was muss passieren?
Ja, die Hürden, da gibt's eine Menge. Erstens, Mentalität sowieso. Also oft hört man ja Datenschutz, aber das hat nichts mit Datenschutz zu tun. Deswegen müssen wir da in eine Kultur, das habe ich ja vorhin gesagt, in eine Kultur der Datennutzung reinkommen. Datenteilung zwischen den Behörden, natürlich unter gewissen Sicherheitsstandards. Also Schritt 1 wäre die Kultur, Schritt 1 wäre dann die Infrastruktur zwischen den verschiedenen Behörden. Die Interoperabilität ist auch so ein Thema. Also wie kann Behörde 1 mit Behörde 2 Daten teilen? Wie sind die Schnittstellen? Also das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen, oder die wir uns gerade stellen, die wir uns gerade anschauen. Und drittens natürlich auch, muss man natürlich auch Menschen befähigen. Wir meckern oft über die Verwaltung, aber letztendlich sind das Menschen wie du und ich. Und jeder kann mal hinterfragen im Alltag, wie gut es ihm gelingt, mit neuen Sachen plötzlich umzugehen. Deswegen glaube ich schon, dass es nicht hilft, immer nur auf die Verwaltung zu meckern. Wir dürfen mehr von der Verwaltung erwarten. Ja, das stimmt. Aber ich finde, wir müssen sie auch befähigen. Das ist eine Transformation für die Gesellschaft. Das ist eine Transformation für die Verwaltung. Und deswegen kommt es darauf an, dass jeder Mitarbeiter in der Verwaltung sich wohlfühlt und Lust hat und bereit ist, auch mit modernen Tools umzugehen, und dass es nicht etwas ist, wo er Angst davor hat und das umgeht. Und deswegen sind das die drei Themen, die wir meines Erachtens jetzt möglichst schnell angehen müssen. Und wenn wir schon dabei sind, ich würde auch sagen, dass wir in der öffentlichen Verwaltung, dass wir drauf schauen müssen, dass wir auf Open-Source-Lösungen zurückgreifen, aus vielen verschiedenen Gründen, nicht zuletzt aufgrund von Fragen der digitalen Souveränität. Glaube ich, wenn wir gut beraten, wenn wir dafür sorgen, dass Daten, wenn wir dafür sorgen, dass Softwares entsprechend bei deutschen oder europäischen Anbietern sind und oder Open-Source-Lösungen sind.
Ja, finde ich ganz spannend, weil ja in Bezug der Hardware auch gerade wieder eine Nachricht durch die Medien ging, dass ja die Europäische Union sich beschwert hätte, wie viele der Staaten ja weiterhin auf Komponenten aus China setzen, wenn es jetzt eben um die ganze Kommunikationsinfrastruktur geht, die wir hier in Europa haben. Und ich glaube, Deutschland ist da auch eins der Länder gewesen, die da noch Hausaufgaben hatte.
Nö, also wir haben jetzt mit der NIS 2, wir haben jetzt die NIS 2 Richtlinie umgesetzt und wer sich das durchliest, sieht, dass wir ernst machen. Wir haben nicht vertrauenswürdige externen Anbietern ausgeschlossen. Wir bei den Komponenten genauso, also Deutschland macht da durchaus ernst. Wir haben nur die Herausforderung, dass wir in einem Moment sind, wo wir die Transition hinkriegen müssen. Erstens das und zweitens natürlich, dass Souveränität einen Preis hat und das müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Das heißt, man nimmt nicht die günstigste Lösung, man nimmt nicht die billigste Lösung bei der Hardware wie bei der Software, sondern man nimmt halt die Lösung, die am Ende auch Souveränität gewährleistet. Oft ist das nicht die günstigste, aber ich sage immer, die Kosten, die entstehen im Ernstfall, sind bei Weitem viel, viel höher als das, was man jetzt für einen vertrauenswürdigen Anbieter muss.
Ja, wie war spannend zu hören, was da quasi das Update aus der politischen Perspektive ist. Ich kann es vor allem von den Unternehmen, die quasi die Komponenten noch verbaut haben, beziehungsweise gerade versuchen rauszubauen, wo es ja noch ein langer Weg ist, aber schön zu hören, dass da politisch auf jeden Fall schon der klare Wille zu da ist. Dann ein letztes kleines Thema, was ich noch anschneiden möchte, ist unser neues Digitalministerium. Lass uns da doch mal eine Bilanz ziehen. Was wurde bisher umgesetzt? Wie läuft es überhaupt mit dem Aufbau dieses Ministeriums?
Gut, das läuft gut. Minister Wildberger und ich, wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich will ihn ausdrücklich loben. Ich finde, das ist jemand, der eine gute Arbeit macht, der sehr umsetzungsstark ist, der will Themen anpacken. Der hat ein Interesse dran, dass es schnell geht. Der bringt auch so eine gesunde Ungeduld mit rein, die ich auch teile. Deswegen ist es sehr gut. Es ist immer eine Herausforderung, ein neues Haus aufzubauen, aber das Haus ist operationsfähig oder in der Lage zu arbeiten. Das läuft ganz gut. Ich habe vorhin über die Modernisierungsagenda Bund und Föderal gesprochen. Das sind zwei Themen, die aus dem Ministerium sehr, sehr stark gepusht wurden. Die NIS-2-Umsetzung ist auch etwas. Und das Thema digitale Souveränität, was aus dem Haus vorbereitet wird. Wir werden uns mit der Umsetzung von verschiedenen europäischen Regulierungen auseinandersetzen müssen, Data Act, KI-Verordnung und so weiter und so fort. Das läuft durchs Haus. Deswegen finde ich schon, das ist gut, dass wir ein Digitalministerium haben. Das ist gut, dass wir jemanden haben, der am Kabinettstisch sitzt, dessen Hauptaufgabe das ist, über Digitalisierung und Staatsmodernisierung nachzudenken. Das war in der letzten Legislaturperiode nicht der Fall. Und das hatte nicht mit Volker Wissing zu tun, sondern mit der Tatsache, dass die Ressorts so waren, wie sie waren und dass das Thema digital über 4, über 5 Ressorts verteilt war. Das ist jetzt immer noch über einige Ressorts verteilt, aber es ist ganz klar, bei den meisten Fragen hat das Ministerium eine Federführung und das sorgt schon dafür, dass die Diskussionen anders stattfinden, dass man nach innen, also in Zusammenarbeit mit den Ländern, einen Hauptansprechpartner hat, der nicht im Innenministerium sitzt und dass man nach außen in Brüssel, aber auch außerhalb der Europäischen Union auch jemanden hat, der als zentrale Ansprechperson unterwegs ist.
Ich finde das einen sehr, sehr zentralen Punkt, den du da nennst, weil ich glaube, dass viele Menschen unterschätzen, wie viel das dann doch ausmacht, dass einfach eine andere Person am Tisch sitzt und wie sie selbst diese Interessenskonflikte in sich auslosen muss. Weil wenn man sich überlegt, wie riesig das Thema Verkehr in den letzten Jahren war, wie riesig die Diskussion über die Subventionierung im Bahnsektor zum Beispiel waren, kann ich mir vorstellen, dass das Digitalthema dann schnell hinten ansteht. Und dass sowas schon so einen großen Unterschied in einem politischen Prozess machen kann, sowas zu verstehen, ist, glaube ich, total zentral.
Ja, absolut, ich würde es ergänzen. Also genau, das war bei Wissing war das Thema Verkehr immer die oberste Priorität. Im BMWK war das Thema Wirtschaft und Klimaschutz immer die oberste Priorität. Im Innenministerium, wo das ganze Thema Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsmodernisierung angesiedelt war, gab es ja schon per Definition einen Zielkonflikt. Das Haus, was dafür zuständig ist, für die Sicherheit des Landes zu sorgen, Sicherheit als oberste Priorität, war zeitgleich das Haus, was die Modernisierung der Verwaltung antreiben musste. Und oft ist es ein Zielkonflikt. Ne? Oft ist es klar, bei Modernisierung muss ich was Neues ausprobieren. Das hat ein höheres Risiko als wenn ich mich um sicherheitsrelevante Themen kümmere. Und deswegen finde ich, ist es gut, dass wir das so gelöst haben, und das sorgt dafür, dass es eine Federführung gibt, eine Priorisierung gibt, die in einem Haus zusammengebündelt.
Ja, ich muss sagen, das wissen ja vielleicht viele Leute auch noch gar nicht. Es gibt ja mehrere stellvertretende Fraktionsvorsitzende, was ja auch dazu führt, dass die Ressorts viel besser verteilt werden. Es sind ja wirklich, ich glaube, 6, 7, 8, die es in der SPD sind.
6.
Und da, genau, 6, genau. Und 8 waren es, glaube ich, plus den richtigen Vorsitzenden und noch Geschäftsführung. Und das finde ich so spannend, weil man dadurch eben auch die Möglichkeit hat, wirklich die einzelnen Themen zu priorisieren. Und wenn wir schon beim Thema Priorisierung sind, hätte ich da auch noch eine Anschlussfrage, denn das Common Grounds Forum ist ja damals vor allem da gewesen, um auf dem Digitalgipfel Perspektiven von jungen Menschen einzubringen. Und ich denke, du wirst das Phänomen kennen. Natürlich ist es toll, einen Beteiligungsprozess zu haben und mal mit einer Ministerin auf einer großen Bühne über Themen sprechen zu dürfen. Allerdings muss man auch sagen, das Foto auf der Bühne ist nicht das, was die Veränderung bewirkt. Und auch das Gespräch mit der Ministerin ist ja nicht das, was dazu führt, dass in den einzelnen Ressorts dann wirklich Leute anfangen, an den Themen zu arbeiten oder diese neue Perspektive einzubinden. Und ich kann es auch total nachvollziehen, denn, wie wir auch eben meinten, es ist nicht immer alles Priorität Nummer 1. Es gibt andere Themen, die irgendwie wichtiger und drängender sind. Deshalb wäre jetzt meine Frage an dich, das ist vielleicht ein bisschen groß für den Abschluss, wie können wir denn solche Beteiligungsprozesse gestalten, dass sie eben wirklich in Veränderungen übersetzt werden können, dass sie wirklich zu einer Priorität in den einzelnen Ressorts werden und da wirklich angeknüpft wird?
Ja, also ich finde, für jemanden, der in vielen Ländern gelebt hat, finde ich, dass die politische Kultur und auch die politische Beteiligung in Deutschland bis jetzt am besten funktioniert im Vergleich zu anderen Ländern. Es hilft manchmal, diesen Vergleich zu haben. Versuch mal als junger Mensch, ich bin in Kamerun geboren, versuch mal als junger Mensch in Kamerun dich politisch zu beteiligen. Na, viel Spaß. Versuch das jetzt mal in den USA. Versuch das in der Volksrepublik China, wo ich gelebt habe. Versuch das jetzt in Frankreich, in unserem Nachbarland, wo ich gelebt habe, in Italien. Also das geht schon, ja. Aber ich finde hier bei uns in Deutschland wesentlich etablierter und wesentlich Teil des Prozesses, dass verschiedene Stakeholdergruppen ernsthaft angehört werden, einen Termin bei der Ministerin zu bekommen. Ja, kann man sagen, da passiert erstmal nichts. Aber viel Spaß in Frankreich das mal zu bekommen. Viel Spaß das in den USA mal zu bekommen. Deswegen finde ich schon, haben wir in Deutschland alles, was es braucht, und es sind auch die Hürden für den Einzelnen sowas von gering, selbst Politik zu machen in irgendeiner Form. Nicht jeder muss Politiker werden, aber ich lade jeden dazu ein und sage mal, junge Menschen, was hält dich eigentlich davon ab, selbst politisch aktiv zu werden? Und ich will auch mal gerne ein bisschen provozieren und reizen. Und ich habe oft bei einigen manchmal den Eindruck, dass man ein bisschen bequem geworden ist und dass man wartet, dass irgendjemand bei mir vor der Haustür klingeln wird und dann die Lösung liefern wird. Und dann sage ich, so kann es eigentlich nicht funktionieren. Ich bin auch Politiker geworden, weil ich mir gedacht habe, ich war nicht zufrieden mit dem, was ich beobachtet habe. Ich war ein bisschen frustriert und habe mir gedacht, das wird ja nicht besser, indem ich auf der Couch sitze und sage, man müsste mal, sondern man muss den Anspruch haben, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es besser wird. Also erstens, bitte aktiver werden, von selbst kandidieren für Ämter, von der kommunalen Ebene bis zur Europaebene, selbst Mitglied einer Partei werden und da Anträge zu schreiben, die helfen ungemein, selbst Petition schreiben, selbst Teil einer zivilgesellschaftlichen Organisation zu werden und dort sich mit anderen zu verbinden. Also das ist der Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, strategische Partner suchen. Es gibt Leute, die ähnliche oder gemeinsame Interessen haben. Wenn man alleine läuft mit seiner Gruppe, dann ist es schwierig. Wenn man strategische Partnerschaften aufbaut, Leute findet, die ähnliche Interessen verfolgen, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, erhöht das den Druck, dass Sachen passieren. Kann ich absolut empfehlen. Und die Themen sind ja auch miteinander verbunden. Deswegen kann ich das absolut empfehlen. Und drittens, aus meiner Sicht, diesen Optimismus und diese positive Energie nicht verlieren. Und ich finde, viele Menschen bereichern das Land. Viele Menschen haben diesen positiven Charakter und diesen positiven Gedanke trotz den Herausforderungen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deswegen bin ich auch immer gerne mit Jungen. Ich war gestern an der Goethe-Uni, wo ich mit Studierenden im Bereich Verfassungsrecht über die aktuelle Situation diskutiert habe. Und mir persönlich gibt mir das immer viel Energie. Und ich glaube, anderen Menschen geht es auch so, wenn man schaut, wie junge Menschen trotz allem immer noch positiv bleiben, immer noch optimistisch sind, immer noch mit sehr viel Energie die Themen anpacken. Deswegen würde ich allen bitten, genauso weiterzumachen. das steckt an und das Land können wir das gerade.
Also ich finde es erstmal total richtig zu sagen, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wo man sich einbringen kann. Ich glaube, viele unterschätzen, wie gut man einfach dem Bundestagsbüro des eigenen Abgeordneten vor der Haustür schreiben kann und auch eine Antwort erhält. Da gibt es total viele Möglichkeiten und viele Leute wissen davon erstens gar nichts oder zweitens trauen sich nicht, sie wahrzunehmen. Also da ist auf jeden Fall noch einiges, was wir tun können, um diesen Dialog zu erhöhen. Da bin ich ganz bei dir. Dennoch würde ich gerne nochmal beim anderen Aspekt reingehen, weil ich mir denke, du hast vollkommen recht, es gibt so tolle Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Ländern, wie man schon an die Politik rankommt, wie man wirklich in Gespräche kommen kann. Und es wird auch viel Geld dafür teilweise schon bereitgestellt, an manchen Orten zumindest. Ich frage mich dann aber dennoch, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, dann ist es ja eigentlich total schade, wenn aus diesen Beteiligungsprozessen wenig Konkretes wird oder die Leute nicht so beteiligt werden, dass sie wirklich mit einer fundierten Meinung und neuen Punkten reingehen können, weil zum Beispiel beim Bildungsthema hat man ja oft das Problem, dass dann Themen, die eigentlich auf Länderebene diskutiert werden, dann auf der Bundesebene eingebracht werden oder andersrum. Und wo ich mir denke, wie kann man denn solche Prozesse so gestalten, dass dieses tolle Geld, was dafür zur Verfügung gestellt wird und die ganzen jungen Menschen, die Bock haben, da was zu verändern, auch wirklich an den Stellen in die Gespräche kommen, wo das dann nicht im Sande verläuft. Weil ich mir denke, sonst ist es ja Geld, was man dann ja auch an einer anderen Stelle einsetzen könnte, wenn es quasi nicht zu diesen wünschenswerten Prozessen führen.
Ja, aber mir fällt jetzt kein Prozess ein, was auf einer Ebene angesiedelt ist, ohne dass die Ebene dafür zuständig ist. Oder?
Hast du da was? Zum Beispiel beim Common Grounds Forum denke ich mir, da sind ja auch viele Bildungsthemen dabei. Und da wäre natürlich die Frage, bei den Sachen, die zum Beispiel Ländersache ist, könnte man ja sagen, wenn die Ministerin sagt, oh, also das war damals ja eine Ministerin, jetzt ist es ja ein Minister, das wäre aber Ländersache, dass dann ja die Frage wäre, wie verbindet man dann die jungen Menschen mit den jeweiligen Landesregierungen oder mit den jeweiligen Ministerien, dass da sowas zum Beispiel, also das wäre zum Beispiel eine Idee, ne? Ja. Oder dass generell solche Prozesse direkt mit allen Ministerien gemeinsam gemacht werden.
Genau. Ja, aber dann würde ich fragen, was hält denn Common Grounds davon ab, Landesminister anzuschreiben?
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also total, total valider Punkt. Ich finde es einfach nur spannend, weil das ja quasi dann erstmal bei uns verstanden werden muss und es ja oft erstmal aus einem politischen Prozess heraus entsteht, dass so ein Format von oben erstmal konzipiert wird. Und es halt spannend fände zu überlegen, wie kann man in dieser Konzeptionsphase bereits sowas mitdenken, ob du da vielleicht noch einen spannenden Tipp hättest. So, weil ich meine, wir können das von uns selbst natürlich auch entwickeln, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir, das können wir auch von uns proaktiv machen.
Nee, und ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob man so einen Prozess aufsetzen kann, weil die Themen ja fließend sind und weil die Themen ja vorher nicht klar sind. Wenn ich beispielsweise Jugendliche einladen würde, ne? Also wenn ich jetzt einen Prozess starten würde, wo ich sage, ich setze das komplett neu auf und lade junge Menschen ein, mit mir über ihre Themen zu diskutieren, weiß ich ja noch nicht, was da am Ende rauskommt. Ja. Und das ist im Laufe des Prozesses, wo sich einiges kristallisiert und Klima, haben wir gerade darüber gesprochen, ist euch extrem wichtig, ist nun mal auf Bundesebene und europäische Ebene. Deswegen, und dann gibt es Themen, die wir da in diesem Prozess identifizieren, wie Bildung, die sind auf Landesebene und so weiter und so fort. Aber am Ende, ich verstehe den Wunsch danach, aber das ist nun mal eine imperfekte Welt. Und es gibt, und Menschen sind unterschiedlich. Ja. Ich habe oft Leute weitergeleitet an Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene und da ist nichts draus passiert. Und dann können auch Kollegen aus Landesebene sagen, sie haben oft etwas weitergeleitet auf Bundesebene und da ist nichts dran passiert. Die Lösung liegt darin. Und so mache ich das eigentlich für mein ganzes politisches Leben. Wenn ich eine Leidenschaft verspüre, dann lasse ich mich von nichts abhalten. Wenn ich sage, das Thema ist mir wichtig und ich glaube, das muss passieren, dann werde ich das so lange, das kann ein bisschen länger dauern. Ja, es kann manchmal schneller gehen, aber ein bisschen länger dauern. Aber dann werde ich so lange machen, Und mich nicht mit ein Nein oder mit wir schauen mal zufrieden geben. Und das ist das, was ich jungen Menschen geben würde. Also wenn es eine Leidenschaft gibt, wenn es ein Interesse an einem Thema gibt, müsst ihr schon ein Stück weit sagen, ich mache das jetzt zu meinem Thema und lasst mich nicht abspeisen, indem die Ministerin sagt, ja, das ist irgendwie auf Landesebene. Das wäre meine Empfehlung, warum das auch wichtig ist. Und das meint ja auch keiner böse, aber die Ministerin arbeitet sicherlich an andere Themen, wo sie sagt, das ist gerade mein Fokus. Und wenn jeder das macht, dann haben wir alle Themen miteinander abgedeckt. Aber was nicht passieren darf, und ich hoffe, das passiert nicht, dass junge Menschen sich abgespeist fühlen oder fühlen sich nicht ernst genommen, wenn ein Politiker sagt, dafür bin ich nicht zuständig.
Genau, das wäre nämlich auch meine Angst. Aber ich finde das, was du total gesagt hast, total schön. Da kristallisieren sich für mich so zwei Punkte fürs Fazit. Einerseits, dass es total wünschenswert ist, dass aus der Politik eben, wie du es eben genannt hast, diese Kooperationsbereitschaft gesteht, zu überlegen, wo kann ich den anderen Anknüpfungspunkte geben, dass ich ihnen Leute vermitteln kann, dass ich ihnen Kontakte vermitteln kann, dass zumindest die Möglichkeit besteht, sich einzubringen. Aber eben auch auf der anderen Seite dann natürlich auch die Bringschuld besteht, dass wir sagen müssen, boah, wir möchten dann auch an dem Thema dranbleiben, weil das ja nicht nur etwas ist, was man in der Politik beachtet. Ich kenne das ja auch aus meinem Arbeitsalltag. Manchmal muss man einfach 3-4 Mails mehr schreiben oder wie hier 3-4 Mal den Termin verschieben, damit so eine Podcast-Folge zustande kommt. Aber von beiden Seiten muss halt diese Kooperationshaltung da sein und eben diese Haltung dran zu bleiben, diese Themen anzugehen. Finde ich ein schönes Schlusswort. Hast du noch was zu ergänzen?
Ansonsten? Nein, finde ich auch. Damit haben wir es doch genau zusammengefasst. Ich bedanke mich für die Einladung, hat Spaß gemacht und hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das genauso sehen.
Wollte gerade sagen, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wir sogar ein bisschen überziehen durften. Ich hatte noch ein paar lustige Fragen nebenbei, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit dann wirklich nicht mehr. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Genieß die hoffentlich halbwegs freie Zeit. Ich weiß ja nicht, wie busy du diese Woche bist.
Nee, leider nicht frei, aber Das gehört dazu. Danke dir auch.
Ja, absolut. Also wirklich cool, dass es Menschen gibt, die sich so viel Zeit nehmen, um unser Land politisch voranzubringen. Also ich glaube, das ist in den Zeiten wie jetzt wichtiger denn je. Also ganz lieben Dank.
Danke dir, Dani.
Ciao, ciao.
Diese Folge des Netzpiloten-Podcasts Tech und Trara wurde moderiert von Daniel Mendes-Jenner und produziert von Lennart Brauer. Redaktionelle Vorarbeit durch das Netzpiloten-Magazin. Den Schnitt machte Marvin Struck. Tech und Trara ist ein Produkt der Netzpiloten AG und ist Mitglied im Brand 1-Netzwerk.